Schönen guten Tag, Herr Zumach.
Guten Tag.
Welche Rolle hat der Iran in den Friedensverhandlungen?
Bisher hat er keine, aber es ist natürlich so, dass Iran ein wichtiger Akteur in der Region ist, wahrscheinlich der wichtigste, und der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und sein Vermittler Brahimi und dessen Vorgänger Kofi Annan sind schon seit Anfang 2012 der festen Überzeugung, dass eine Teilnahme Irans an den Verhandlungen unerlässlich ist. Man kann nicht nur die Nachbarländer einladen, die die Rebellen unterstützen, also etwa Jordanien, Saudi-Arabien, Katar, die Türkei. Man muss natürlich auch die Akteure einladen, die auf Seiten des Regimes stehen, zumal Iran wirklich benötigt würde, um den notwendigen Druck auf Assad herzustellen, doch noch von der Macht wegzugehen.
Welche Position würde der Iran denn in den Verhandlungen vertreten?
Iran hat ein ambivalentes Interesse. Auf der einen Seite möchte es natürlich nicht durch eine Beseitigung der Freundschaft, der Beziehung, der Achse mit Syrien dann als nächstes Ziel dran zu kommen. Also die Sorge, dass der Syrien-Konflikt nur ein Vorspiel sei zu einem wie auch immer gearteten Krieg gegen Iran, ist ziemlich weit verbreitet. Ob zu Recht oder Unrecht, können wir jetzt mal beiseite lassen. Aber das bestimmt natürlich auch die iranischen Wahrnehmungen und das Handeln. Auf der anderen Seite sieht die iranische Führung, dass natürlich zunehmend die Macht von Assad erodiert, auch wenn er formal noch in Damaskus im Regierungsgebäude sitzt, dass immer mehr sunnitisch-salafistische, zum Teil mit Al-Qaida verbundene Milizen weite Teile Syriens kontrollieren. Das heißt, auch aus Teherans Sicht ist die Vorstellung, dass Syrien irgendwann auseinanderbricht und dann sunnitische terrorbereite Gruppen dort die Kontrolle haben, eine Horrorvorstellung. Deswegen wächst das Interesse in Teheran, eine Lösung zu finden, die eine handlungsfähige Zentralregierung in Damaskus erhält. Und man hat schon vor einem Dreivierteljahr gehört, noch von dem alten Präsidenten Ahmadinejad, dass man nicht unbedingt an der Person Assad hängt. Aber man will natürlich auch nicht jetzt schon Vorbedingungen erfüllen, zum Beispiel die Forderung der Opposition, dass man sich jetzt nicht mehr mit Kämpfern oder militärischer Unterstützung einmischt, während gleichzeitig die Saudis und andere das auf der anderen Seite, nämlich zur Unterstützung der Rebellen, weiterhin tun.
Was bedeutet es denn für die Glaubwürdigkeit der möglichen Ergebnisse einer Syrien-Konferenz, wenn der Iran trotz seines politischen Gewichts nicht mitverhandelt?
Also zunächst mal ist meine Befürchtung, dass dieser diplomatische Nasenstüber, den Teheran jetzt bekommen hat von Ban Ki-moon, dazu führt, dass Teheran sich unkooperativer oder vielleicht auch sogar destruktiv verhält in den nächsten Wochen, wenn diese Verhandlungen hier vielleicht so lange überhaupt stattfinden. Ich habe eben gesagt, eine Beteiligung Irans ist natürlich keine Erfolgsgarantie. Dazu sind die Positionen zwischen den unmittelbaren Akteuren viel zu sehr entgegengesetzt. Aber ich bleibe dabei, es ist eine unerlässliche Voraussetzung. Ohne Iran oder gar gegen Iran wird es keine Beilegung des Syrien-Konfliktes geben.
Denken Sie, dass es vielleicht schon nach der Konferenz geplante separate Nachverhandlungen mit dem Iran gibt oder geben wird?
Na, wir haben ja zunächst mal das Szenario, dass in Montreux hier morgen ein Schaulaufen, sage ich mal, von bis zu 39 Außenministern und Ministerinnen stattfindet, die hier alle reden werden, während die eigentlichen Konfliktparteien, also die Vertreter der syrischen Opposition, der Regierung, nur am Tisch dabei sitzen. Und die eigentlichen Sachverhandlungen zwischen den Konfliktparteien beginnen dann ja erst am Freitag im Genfer UNO-Gebäude unter Vermittlung des Syrien-Beauftragten der UNO, Lakhdar Brahimi. Da werden natürlich zumindest informell im Laufe dieser Verhandlungen das ein oder andere Land hinzugezogen, da wird konsultiert und so weiter, aber zunächst ist ja gar nicht vorgesehen, dass über den morgigen Mittwoch hinaus andere Staaten, andere Akteure außer eben die Syrer selber und der UNO-Vermittler an einem Tisch sitzen. Was nicht ausschließt, dass zu einem späteren Zeitpunkt dann doch wieder ein neues Format gefunden wird, und ich denke, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man Iran reinnimmt. Vielleicht doch nochmal zu dem Vorgang der letzten Tage. Es war ja richtig, dass Ban Ki-moon die Einladung ausgesprochen hat. Als er das am Sonntag bekannt gegeben hat, hat er gesagt, er habe das in Absprache mit Washington und in Moskau getan. Dem hat auch niemand bisher widersprochen. Und ich denke, die Kritik, die dann aus Washington kam, war vor allem für die heimische Galerie. Man wollte eben nur, dass Iran sich klar bekennt zu der offiziellen Verhandlungsgrundlage. Und das ist nun mal das Abschlusskommuniqué der ersten Genfer Syrien-Konferenz vom Juni 2012, worin es ja heißt, Ziel sei, Zitat, die Bildung einer Übergangsregierung in Damaskus mit voller exekutiver Gewalt. Und die Mitglieder dieser Übergangsregierung sollen von den Konfliktparteien im gegenseitigen Konsens bestimmt werden. Nun hat Ban Ki-moon uns erzählt am Sonntag, der iranische Außenminister habe ihm mehrfach ausdrücklich zugesagt, dass Iran auf dieser Verhandlungsgrundlage steht. Seine Ausladung an Teheran hat Ban Ki-moon am Montagabend dann damit begründet, er sei enttäuscht über Teheran, weil die sich nicht auf diese Grundlage stellen. Also hier ist ein Widerspruch, den Ban Ki-moon möglichst schnell erklären muss, sonst sollte er nach meiner Meinung nach zurücktreten. Das ist das größte diplomatische Desaster und der schwerwiegendste Fehler, den ein UNO-Generalsekretär nach meiner Beobachtung in den letzten 30 Jahren gemacht hat.
Das wäre auch eine Frage der Machtverteilung in Genf. Wie politisch valide ist die Konferenz, wenn die USA zumindest indirekt auch dafür sorgt, dass auf ihren Druck hin der Iran ausgeladen wurde? Oder sehen Sie das eher als Schwäche von Ban Ki-moon?
Also es ist eine Schwäche von Ban Ki-moon, der allerdings von Anfang an seit seiner Wahl nie mehr war als der gemeinsame Interessennenner, der gemeinsame kleinste Nenner der Interessen der USA und Chinas, also der beiden mächtigsten UNO-Mitgliedstaaten, die ihn ja damals auf den Sockel gehoben haben bei seiner ersten Wahl gegen sehr viel profiliertere asiatische Kandidaten, etwa aus Indien. Und Washington und Peking konnten damit rechnen, dass Ban Ki-moon also weder etwa amerikanische Völkerrechtsverletzungen im Irak oder Afghanistan kritisiert, noch chinesische Menschenrechtsverletzungen. Und diese Rolle hat er auch brav gespielt. Aber einzig in dieser schon besprochenen Frage, soll man Iran international isolieren oder muss man Iran nicht zumindest bei den Konflikten im Nahen Mittleren Osten einbinden, weil es nun mal die gewichtigste Macht dort ist, ob einem das gefällt oder nicht. In dieser einen Frage hat sich Ban Ki-moon gegen Washington gestellt. Und just in dieser Frage ist er nun eingeknickt. Damit hat er sich noch weiter geschwächt und beschädigt. Aber auch die Rolle und die Interessenlage Washingtons ist natürlich nicht so eindeutig, wie das im Moment aussieht. Ich behaupte mal, in Washington hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass Iran der potenziell wichtigste strategische Partner für die USA in dieser ganzen Region ist, dass man zweitens Iran braucht für die Lösung und Beilegung fast aller Konflikte und Probleme, die es in dieser Region gibt, inklusive des israelisch-palästinensischen Kernkonfliktes. Und diese Einsicht ist in Washington beschleunigt worden, weil man eben doch mit großer Sorge jetzt sieht, wie der bisherige Hauptverbündete Saudi-Arabien mit ganz viel Geld die salafistisch-sunnitischen Al-Qaida-verknüpften Rebellen unterstützt im Syrien, deren Hauptfeind ja nach wie vor der böse Satan USA und Israel ist. Also hier beginnt ein Abrücken von Saudi-Arabien und eine strategische Neuorientierung der USA. Anders ist auch nicht zu erklären, dass man seit September mit der neuen iranischen Führung diese Fortschritte gemacht hat bei der Deeskalation des Streits um das iranische Atomprogramm.
Wenn wir nochmal einen Blick auf die Syrien-Konferenz blicken, neben dem Iran nehmen ja auch große Teile der syrischen Opposition, die man ja so als einzelne Opposition gar nicht bezeichnen kann, nicht an der Konferenz teil. Darum die Frage, wie ist die syrische Bevölkerung in Genf vertreten?
Wir haben hier auch präsent auf eigene Faust angereist, große Frauendelegationen, also nicht als Teil der Konferenz, sondern parallel oder in Kritik dazu. Und die sagen ganz klar hier, sie fühlen sich durch die Oppositionsvertreter, die hier ab morgen in Montreux aufmarschieren werden, überhaupt nicht vertreten. Also diese Frage, was bringt es, selbst wenn es hier zu einer Einigung kommt, wirklich, und wie wird diese Einigung bei der syrischen Bevölkerung dann auch akzeptiert und vor allem bei den islamistischen Gewaltakteuren, ist ein Riesenfragezeichen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr pessimistisch.
Sagt Andreas Zumach. Mit ihm habe ich über die Erwartungen an die Syrien-Konferenz und auch die Rolle des Irans gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.